durch den Maibaum, genau. Jesus, ich bitte dich darum, dass du jetzt uns sprichst. Jesus, du hast gesagt, dass wir nicht vom Brot alleine leben, sondern von jedem Wort aus deinem Mund. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass das wirklich so ist und bitte dich darum, dass du uns heute Abend echt was gibst für unser Leben, was gibst für heute Abend, für morgen und für darüber hinaus. Amen.
Ich sehe heute gar nichts hier. Ja, so geht's auch. Ja. Oder ist das gar keiner da? Das kann natürlich auch sein. Das ist nur so der Albtraum, wenn man im Licht steht, irgendwie, dass man hier so voll abgeht und irgendwann geht das Licht aus und man sieht irgendwie, dass nur noch der Mischer da ist oder so. Und alle anderen sind schon nach Hause gegangen, weil es so grottig war. Deswegen habe ich auch immer ein bisschen weniger Licht und dann kann ich das irgendwie kontrollieren. Dann kann ich mir das dann immer noch aufschreiben, so wer jetzt vor Ende der Predigt hier rausgegangen ist. Und dann kriegen die einen Brief, der zugestellt wird von unserem Spezialistenteam. Und dann kriegen wir das alles wieder hin. Ja, ich möchte heute gerne predigen über was Neutestamentliches, wenn ich darf. Nämlich über Johannes 11. Ist ein ziemlich langes Kapitel, deswegen lese ich das nicht vor. Und das ist auch eigentlich die ganze Geschichte geht über das ganze Kapitel, so dass das alles ziemlich lang ist und ich das halt nicht vorlese. Und stattdessen möchte ich das gerne so ein bisschen nacherzählen und am Ende euch so ein paar Sachen sagen, wo ich von Gott her das Gefühl habe, dass das echt dran ist. Bin heute Vormittag noch spazieren gegangen und habe da über diese Predigt gebetet und nachher war ich, glaube ich, irgendwie 2 Stunden spazieren und da war irgendwie voll der Heilige Geist und es war schon echt richtig peinlich, wie ich dann auf der Ruhrpromenade da rumgehüpft bin am Harcourt sehen und hin und wieder fuhr da mal so ein Fahrradfahrer mit einem sehr befremdeten Gesichtsausdruck an mir vorbei. Aber ich dachte mir dann, ach scheißegal, irgendwie, wenn der Heilige Geist schon mal da ist, dann ist das okay. Hab dann halt gehofft, dass ich keinen treffe, den ich kenne und es ist dann auch nicht so gekommen, dass dann irgendwie meine Großmutter oder so an mir vorbeigeht oder Mutter oder so, das wäre wirklich scheiße. Aber das ist halt nicht passiert und deswegen ist alles gut. Naja, also jedenfalls, Johannes 11 ist die Geschichte von Lazarus und von seinen beiden Schwestern, nämlich Maria und Martha. Die kennt man noch aus anderen Stellen aus dem Evangelium. Das waren irgendwie 2 Freundinnen von Jesus und auch Lazarus war echt ein Freund von Jesus. Und die Geschichte fängt ganz, ganz traurig an. Nämlich Lazarus, der Freund Jesu, ist krank. Und er ist richtig krank. Das war nicht irgendwie nur so ein Schnupfen oder so eine Sommergrippe oder ein bisschen Kopfschmerzen, sondern das hat sich schon ziemlich schnell abgezeichnet. Das war echt irgendwie eine Krankheit zum Tode. Da konnte man schon von ausgehen und es war abzusehen, dass Lazarus an dieser Krankheit sterben wird. Naja, und dann haben sie natürlich alle Ärzte geholt, die sie so hatten. Und es scheint auch eine reiche Familie gewesen zu sein, die sich Ärzte leisten konnten. Gab damals ja noch keine Krankenversicherung. Und die Ärzte haben nichts gemacht oder nichts machen können. Und dann haben sie sicherlich gebetet und sind in Gottesdienste gegangen und das hat irgendwie auch alles nicht funktioniert. Und irgendwann sind Maria und Martha auf die Idee gekommen, wir schicken einfach mal dem Jesus einen Brief und sagen, komm doch her und guck mal nach deinem Freund Lazarus. Und sie haben sich dann einen Boten geholt und haben diesen Boten das echt richtig eingeschärft und gesagt, los, geh und such Jesus, säume nicht, beeile dich, dass du Jesus rechtzeitig findest und dann gib ihm diesen Brief. Und der Bote, denke ich mal, echt voll Motivation ist losgezogen, hatte so ungefähr die grobe Richtung, wo er wusste, dass Jesus da in diesen Ortschaften predigen würde. Und er ist gelaufen wie ein Weltmeister, hat wahrscheinlich das eine oder andere Pferd zugrunde geritten, weil er sich irgendwie so beeilt hat, irgendwie Jesus zu finden. Und irgendwann ist er in dem Dorf, wo Jesus predigt und ich stelle es mir so vor, dass er so eine riesige Menschenmenge ist und er sieht so irgendwie in der Mitte der Menschenmenge auf dem Podium steht Jesus und er springt vom Pferd und bahnt sich so mit den Ellenbogen den Weg durch die Masse, steht irgendwann vor Jesus und sagt, Meister, ich habe einen Brief für dich. Und Jesus nimmt den Brief, hat Probleme beim Aufhalten, unterbricht seine Predigt und liest, Maria und Martha aus Bethanien, komm schnell, Meister, Lazarus ist krank, säume nicht, es eilt. Faltet den Brief wieder zusammen, steckt ihn in die Tasche und macht gar nichts. Predigt weiter, redet ein bisschen mit seinen Jüngern über Krankheiten und dass doch Gott sich wieder drin verherrlichen kann. Hat halt noch eine ganze Menge Termine und macht überhaupt nicht das, was der Bote erwartet. Nämlich er springt nicht sofort los und geht in dieses Dorf, wo Maria und Martha wohnen und wo Lazarus krank im Bett liegt, sondern nimmt irgendwie noch seine ganzen Einladungen wahr, kann wahrscheinlich auch nicht alles ablehnen, sind noch ein paar Evangelisationen da gewesen und ein paar seelsorgerliche Gespräche. Und Jesus macht echt zunächst einmal überhaupt nichts. Und dann heißt es da, am Ende von 2 Tagen, da ist er dann in Aktion getreten. Vielleicht hat er da dann irgendwie noch ein paar Termine absagen können. Jedenfalls, als 2 Tage zu Ende waren, ruft er seine Jünger zusammen, die altbekannten Glaubenshelden, die uns da überall im Neuen Testament da entgegengucken, und sagt ihnen, Leute, wir gehen jetzt und gucken mal, was der Lazarus macht. Und es heißt, dass seine Jünger echt Angst kriegten und die haben dann untereinander diskutiert und getuschelt und haben ihn auch darauf angesprochen und haben gesagt, nein, Jesus, lass uns das nicht machen, das ist in Judäa. Und da kommen wir doch gerade her, Meister, und da wollten die uns doch nicht und da wollten sie dich doch neulich noch steinigen. Lass uns doch nicht irgendwie da hingehen, das ist viel zu gefährlich. Hier in diesem Ort, da ist es doch richtig angenehm, da hören sie dir gerne zu und die Leute sind echt voll nett und wir kriegen sogar manchmal Spesen. Und aber da in Judäa und Bethanien, irgendwie, das ist echt eine ganz, ganz üble Gegend, lass uns da nicht hingehen. Aber Jesus sagt doch, wir müssen hingehen, weil es doch ein Freund ist. Das ist doch jemand, den wir lieb haben und den ich lieb habe. Und ich will dahin, ich gehe dahin. Irgendwie ganz egal, was ist, ich werde dahin gehen und nach Lazarus sehen. Und das Ende vom Lied ist dann, dass Thomas dann sich zu Wort meldet, dem die Kirchengeschichte so diesen Beinamen der Ungläubige angedichtet hat. Und Thomas sagt irgendwie einen total mutigen Satz, nämlich, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Lass uns einfach mitgehen und wenn der Tod nachher rauskommt, dann ist das doch egal. Hauptsache, wie wir sind mit Jesus zusammen. Hauptsache, wir gehen den Weg Jesu. Und wenn da irgendwie nachher etwas Negatives für uns herauskommt, ist das doch eigentlich egal. Und naja, das scheint irgendwie die Leute überzeugt zu haben. Und ich fand das irgendwie schon mal irgendwie einen total mächtigen Satz eigentlich, dass es Thomas echt egal war, irgendwie, ob der Weg mit Jesu jetzt so in den Wohlstand hineinführt oder ob da Ruhm und Anerkennung bei rauskommen und ein gutes, langes Leben oder ob es einfach heißt, dass man in ein gefährliches Land hineingeht und dass man am Ende möglicherweise irgendwie beim Versuch, einen Freund zu retten, gesteinigt wird. Das war Thomas irgendwie völlig egal, weil er einfach irgendwie mit Jesus zusammen sein wollte und sich gedacht hat, echt scheiß drauf, wo der Weg hingeht. Ich bleib bei Jesus. Aber es hat die anderen Jünger auch überzeugt und so sind sie alle losgegangen. Nicht bloß Thomas und Jesus allein, sondern dieser ganze Trupp von 13 Leuten. Sie gehen los und ich denke mal, dass Bethanien, wo sie hin wollten, wahrscheinlich so eine Tagesreise oder sowas entfernt gelegen hat von dem Ort, wo Jesus gepredigt hat. Und sie marschieren die Strecke und kommen an, da wo Lazarus wohnte und sind zu spät. Als sie angekommen sind, war Lazarus schon ganze 4 Tage tot. Auf dem Weg hatte Jesus noch einen Eindruck und er wusste irgendwie, dass Lazarus irgendwie schon gestorben ist, aber er ist halt trotzdem irgendwie weitergegangen mit seinen Jüngern. Also er hatte das schon irgendwie auf dem Schirm, dass Lazarus nicht mehr leben würde. Aber trotzdem denke ich mal, es muss eine total traurige Sache gewesen sein, auch gerade so für die Jünger, dass sie da jetzt ankommen, irgendwie eigentlich ihren Freund sehen wollten, schon unheimlich Hoffnung wahrscheinlich hatten, irgendwie, dass man doch für ihn beten könnte und dass er dann wieder gesund werden würde. Und jetzt kommen sie da an und Lazarus ist auch nicht gerade erst gestorben, sondern der Typ ist schon einbalsamiert, der ist schon längst in einer Grabhöhle eingeschlossen und ist schon 4 Tage tot. Und auf diesem ganzen Weg, irgendwie als sie kurz vor dem Dorf angekommen sind, spielen sich eigentlich die ganze Zeit total traurige, herzzerreißende Szenen ab. Als Jesus irgendwie noch nicht ganz da war, irgendwie kommt Martha ihm schon entgegen und es heißt irgendwie, dass sie sich vor ihm auf die Knie geworfen hat und dass sie ganz traurig war und angefangen hat zu weinen und Mensch, Jesus, wenn du doch früher gekommen wärst, dann wäre alles anders gewesen, wenn doch bloß wie der Bote schneller geritten wäre, wenn du doch nicht so viele Predigten da gehabt hättest, wenn du dich mehr beeilt hättest, dann wäre mein Bruder wahrscheinlich jetzt noch am Leben, dann hättest du ihm noch helfen können, aber jetzt geht ja gar nichts mehr. Und dann hat sie noch irgendwie so einen letzten glaubensvollen Satz eigentlich, wo sie so vor Jesus auf den Knien liegt und sagt, aber Jesus, naja, vielleicht kannst du ja doch noch was machen. Du kannst so viel, du hast so viel drauf, irgendwie durch die Kraft Gottes, und vielleicht geht ja doch irgendwie noch was. Und dann kommt Jesus in das Dorf hinein und die nächste Schwester, nämlich Maria, kommt irgendwie zu ihm und wirft sich auch vor ihm auf den Boden und weint irgendwie. Das muss richtig schlimm gewesen sein. Jedenfalls, wie sie liegt da und weint und weint und wieder irgendwie das gleiche Lied. Mensch, Jesus, wenn du früher gekommen wärst, wenn du früher gekommen wärst, dann wäre alles anders gewesen. Aber jetzt ist es schon viel zu spät. Und Jesus macht etwas Erstaunliches. Eigentlich. Hat mich irgendwie sehr gewundert, als ich das nochmal so ganz bewusst gelesen habe, aber hat mich auch irgendwie sehr erbaut, weil es mir gezeigt hat, wie Gott eigentlich so drauf ist. Jesus nämlich, heißt es, mir wurde im Geist bewegt, und im Griechischen ist was richtig Extremes, heißt es, wie das sich ihm der Magen umgedreht hat, als er Maria da gesehen hat und diese ganzen anderen traurigen Leute, und es heißt, dass er selber traurig geworden ist, und dann kommt da dieser kürzeste Bibelvers, den überhaupt in der Schrift drin ist, nämlich erst in Johannes 11, Vers 43, Jesus weinte. Und das ist irgendwie eine Szene, die ich faszinierend eigentlich finde, wenn ich mir das so vorstelle, dass Jesus da mit den beiden Schwestern, Maria und Martha, am Boden sitzt, in jedem Arm ein weinendes Mädchen, und dass er irgendwie mitweint und dass ihn dieses Leid, das er überall in dem Dorf sieht, und es viele Leute da, die trauern um Lazarus, dass ihm dieses Leid überhaupt nicht egal ist, sondern dass es ihm selber irgendwie das Herz bricht. Und dass er nicht irgendwie so der Sohn Gottes ist, der total distanziert ist und sich denkt, Mann, ich bin auf so vielen Massenveranstaltungen, ist doch egal, dass hier jetzt einer tot ist, irgendwie, sondern dass es Jesus total bekümmert hat, traurig gemacht hat, dass seine Freundinnen um ihren Bruder trauern. Und ich glaube einfach, dass es etwas rüberbringt, eben von dieser Einstellung, die Gott zu uns hat, und dass es einfach so ist, dass Gott unser Leid überhaupt nicht egal ist. Und dass Gott irgendwie nicht in seinem Himmel sitzt und sich denkt, irgendwie, ja, pff, Dinge passieren halt, sondern dass Gott irgendwie mit uns weint, wenn wir traurig sind. Dass Gott irgendwie mit uns traurig ist, wenn, weiß nicht, irgendjemand aus der Familie stirbt oder wenn wir irgendwelche Arbeiten versieben, unsere Autos kaputt fahren oder wenn halt irgendwas im Leben schief läuft. Und oft kann man das ja nicht erklären. Man weiß nicht mehr, warum das jetzt passiert ist und kriegt vielleicht auch nie eine Antwort drauf. Aber ich weiß irgendwie, dass es Gott nicht egal ist und dass Jesus in dem Moment echt traurig ist darüber. Und ich kann dieses Bild so vor mir sehen, irgendwie, dass Jesus in solchen Situationen eben nicht distanziert ist, sondern sich einfach zu uns setzt und vielleicht gar nicht mal irgendwie groß etwas sagt, sondern einfach nur da sitzt, wie mit Maria und Martha, und weint. Dass es ihm auch etwas ausmacht, was uns etwas ausmacht. Und dann irgendwann steht Jesus vom Boden wieder auf. Und er geht ein Stück auf das Grab zu, und es heißt, wie das in der Menge auch irgendwie schon getuschelt wurde und dass da ein paar Leute irgendwie zueinander gesagt haben, Mensch, der Typ, der hat doch irgendwie schon gemacht, dass Blinde sehen konnten, und der hat doch irgendwie so viele Sachen gemacht, aber irgendwie Lazarus hat dann nicht geholfen, und es scheint wie auch ein bisschen Ärger irgendwie da gewesen zu sein, dass die Leute sich nicht nur traurig waren über Lazarus, sondern dass sie sich geärgert haben, dass Jesus zu spät gekommen ist. Und irgendwann steht Jesus relativ nah an diesem Grab. Und er sagt, okay Leute, räumt den Stein weg. Und Martha springt ihn an, stellt sich irgendwie vor ihn und sagt, nein, lass den Stein davor. Der Typ ist 4 Tage tot, der stinkt schon. Sagt sie genau so, der riecht schon. 4 Tage, der ist schon voll am Verwesen. Macht den Stein bloß nicht weg. Aber Jesus besteht darauf. Und ich stelle es mir irgendwie so vor, sie rollen den Stein weg und Jesus geht irgendwie an das Grab heran. Und aus dieser Grabhöhle kommt ein fürchterlicher Verwesungsgeruch, irgendwie dieses fiese, süßliche Zeug irgendwie erfüllt da diese ganze Ebene. Und die Leute, die den Stein weggerollt haben, stehen schon daneben und kotzen. Und Jesus geht irgendwie darauf zu und hält sich die Nase zu und steht irgendwann vor dieser Höhle. Und es ist eine unheimlich, unheimliche Szene. Und er ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Erst passiert gar nichts und dann eine weiße Gestalt kommt aus der Höhle heraus. Und ich glaube, dass das eine unglaublich unheimliche Szene war, die die Leute so richtig das Fürchten gelehrt hat. Dass auf einmal wie dieser Lazarus mitsamt seiner Binden zwischen ihnen steht. Und die ganzen Leute, die vorher noch irgendwie da bei Jesus sich geärgert haben oder die über Lazarus getrauert haben, kriegen auf einmal richtig die Krise. Und Jesus wendet sich ab, so wie nach getaner Arbeit, und sagt: Leute, wickelt ihr ihn aus. Und ich glaube, in dem Moment war die Stimmung ganz auf dem Nullpunkt. Und ich sehe das förmlich vor mir, irgendwie wie dieser ehemals tote Lazarus irgendwie zwischen den Leuten steht und man sieht irgendwie so seinen verstörten Blick, irgendwie der immer noch so zwischen diesseits und jenseits hängt, und die Leute überlegen sich echt, wie können wir das wagen? Können wir es wirklich bringen, irgendwie diesen Lazarus anzufassen? Und sie trauen sich einfach nicht, irgendwie das zu machen. Und vielleicht hat Jesus seine Aufforderung nochmal wiederholt und sagt: Wickelt ihr ihn aus. Und dann kam wieder der Erste und fängt an, sich zu trauen. Und langsam, aber sicher, werden die Binden von diesem Lazarus runtergewickelt. Und ich hoffe irgendwie, dass ich was von dieser Stimmung irgendwie rüberbringen kann, die das wahrscheinlich irgendwie gehabt hat. Und ich sehe da einfach so ein paar Sachen drin in dieser Geschichte, die für uns als Gemeinde heutzutage echt wichtig sind. Das erste ist dieser Lazarus, finde ich, ist ein unheimlich schönes Bild irgendwie für die Welt, für die Menschen, irgendwie die geistlich tot sind, die tot in ihren Sünden sind und die wie begraben eigentlich leben und völlig getrennt sind von Gott. Und diese Leute, wir haben nicht die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Die haben keine großartige Sehnsucht, irgendwie danach Gott kennenzulernen. Die können nicht groß beten oder so, denn sie sind letzten Endes tot. Aber was wir irgendwie als Gemeinde machen können, ist das irgendwie, was Maria und Martha gemacht haben. Den letzten Rest Glauben zusammennehmen und uns vor Jesus auf den Boden werfen und echt bitten: Jesus, mach doch was, komm doch bitte in diesen Tod dieser Menschen irgendwie um mich herum rein. Und das ist irgendwie, was Fürbitte ist oder wie wichtig Fürbitte eigentlich irgendwie ist für Evangelisation oder Fürbitte ist, wenn wir wollen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Denn die Menschen werden nicht dafür beten, dass Jesus in ihr Leben kommt. Aber wir können genau das machen, was Maria und Martha gemacht haben. Und wir können Jesus bitten irgendwie für die Menschen in unserer Nachbarschaft. Wir können bitten für die Leute in unseren Schulklassen und auf der Arbeit. Und wir können bitten für die Leute, mit denen wir zusammenleben. Und können bitten irgendwie, dass Jesus doch bitte in ihr Leben hineinkommt. Und das Zweite, das ist eigentlich ein cooles Stichwort, das Andi mir gerade gesagt hat, oder hier gerade in seinem Zeugnis gesagt hat, ist, wenn jemand wirklich das erlebt, dass Gott das Wunder in ihm tut und er wieder lebendig wird, geistlich lebendig wird und wie Lazarus und wie geistig von den Toten aufersteht, dann heißt das immer noch nicht, dass er frei ist von allen Sachen, sondern es sind immer noch irgendwie diese Binden des alten Lebens da oder des alten Todes eigentlich da. Da ist immer noch vieles irgendwie an den Menschen, was von früher irgendwie noch geprägt ist, irgendwie an Denken, an Fühlen, was geändert werden muss. Und es ist nicht irgendwie, dass Gott irgendwie das große Wunder tut und dass irgendwie alle Sachen aus dem alten Leben, das wir ohne Gott gelebt haben, von uns abfallen, sondern das ist wiederum Aufgabe der Gemeinde, es ist Aufgabe der Geschwister, dass wir Menschen helfen, mit Jesus zu leben, dass wir irgendwie hingehen und ihnen helfen, die Binden abzunehmen, helfen von, weiß nicht, Süchten frei zu werden, helfen von psychischen Sachen frei zu werden und dass es unsere Aufgabe ist, diese Binden von den Leuten abzunehmen, damit sie in Freiheit mit Jesus gehen können. Denn es scheint viel einfacher zu sein, einen Menschen irgendwie aus dem Tod herauszuholen, als den Tod aus dem Menschen rauszuholen. Und das ist halt irgendwie das, was danach passieren muss. Dass wir Gott helfen können, den Charakter dieser Menschen weiterzuentwickeln und dass wir einander einfach helfen können, auf diesem Weg mit Jesus weiterzukommen und diese Binden abzulegen. Naja, und das waren jetzt die beiden Punkte, die mir so wichtig waren da dran. Aber Ich meine, wenn wir jetzt schon mal so die Chance haben, eine biblische Gestalt im Gottesdienst zu haben, dann wollte ich doch gerne irgendwie nochmal den Lazarus fragen, ob wir da vielleicht auch noch so eine Lehre von dem bekommen können. Oder, ja, weiß nicht, irgendwas wird dir ja auch wichtig sein, irgendwie daran, dass Jesus dich gerufen hat.
Danke. Ja, ich bin Lazarus. Ich bin bis gerade eben noch tot gewesen. Das war sehr unangenehm und sehr komisch, vorher das Kranksein. Das war schon ganz schön scheiße. Und dann irgendwie tot zu gehen und nirgendwo hinzugehen. Und dann habe ich da in meinem Grab gelegen und habe das eigentlich gar nicht mitgekriegt, weil ich ja tot war. Und dann habe ich gehört, wie Jesus mich gerufen hat. Und ich kenne den ja eigentlich sehr gut. Ich habe den sehr lieb. Das ist ein Freund von mir und meinen Schwestern. Und er hat mich gerufen und ich habe sofort seine Stimme erkannt und ich war sofort wieder wach und lebendig. Und das war unglaublich. Ich bin also bis gerade eben noch total durcheinander gewesen, was überhaupt mit mir passiert ist, weil ich da überhaupt erstmal gerafft habe, dass ich vorher tot gewesen bin. Und ich bin aus meinem Grab rausgekommen und die Leute haben mich ausgewickelt und ich habe alle wieder gesehen und ich war wieder total lebendig. Das war unbegreiflich, das war total krass. Und ich glaube, es gibt noch mehr Leute, die tot sind. Die sind vielleicht nicht so tot wie ich, liegen schon 4 Tage im Grab und riechen schlecht. Aber die fühlen sich tot. Die sind seelisch tot und die sind geistlich tot. Denen geht's ganz schön kacke. Und Jesus ruft die auch. Jesus steht vor eurem Grab und weint darüber, dass ihr tot seid und er ruft euch da raus. Und selbst wenn es euch vielleicht nicht so super schlecht geht und wenn ihr jetzt nicht irgendwie kurz vorm krepieren seid, seelisch, geistlich, dann seid ihr vielleicht trotzdem ohne Jesus unterwegs und ihr merkt das, dass es so nicht weitergehen kann und dass ihr mit Jesus leben müsst und dass ihr auf den Ruf, den er euch zuruft, dass ihr darauf antworten müsst. Ich glaube, ein Mensch ohne Gott ist wirklich in so einem Grab drin, irgendwie total eingeschnürt, eingewickelt, liegt da und ist der Verwesung preisgegeben, wie man so schön sagt. Da kann nichts Gescheites mehr raus werden. Und Jesus steht vor dem Grab und ruft euch. Und ruft, dass ihr rauskommen sollt und will euch lebendig machen. Und er kann das. Und das ist was ich wirklich selber erlebt habe. Dass ich Jesus gehört habe, wie er mich gerufen hat. Und als ich auf diesen Ruf geantwortet habe, bin ich wieder lebendig geworden. Und ich glaube, das kann jeder erleben. Das kann wirklich jeder erleben. Und deshalb möchte ich, dass ihr euch das vor Augen haltet, also dass ihr das wirklich spürt in eurem Herzen, wie Jesus euch ruft. Und ich werde jetzt gleich irgendwie stellvertretend für uns alle zusammen beten, eine Antwort auf diesen Ruf beten. Und dann möchte ich gerne, dass ihr, wenn ihr das zum ersten Mal gemacht habt oder wenn das heute irgendwie ein total wichtiger Punkt für euch war, wenn ihr richtig wiederbelebt worden seid von Jesus, dass ihr dann im Lobpreis gleich bei der Musik nochmal für euch still das irgendwie mit Gott klar macht. Oder ihr dürft auch schreien, was auch immer, die Musik ist laut genug und ihr habt da echt ganz viel Zeit für euch, dass ihr wirklich Jesus eine Antwort auf seinen Ruf gebt. Es hätte nichts genützt, wenn Jesus gerufen hätte, der hätte da irgendwie eine Stunde stehen können und Lazarus jetzt komm mal rausbrüllen können, wenn ich nicht rausgekommen wäre. Wenn ich nicht gemerkt hätte, dass ich wieder lebendig bin und rausgekommen wäre. Und ich bitte euch, dass ihr aus euren Gräbern rauskommt und dass ihr Jesus antwortet. Und danach wäre es noch sehr wichtig, dass ihr dann anschließend zu jemandem hingeht, zu dem ihr Vertrauen habt. Vielleicht einen christlichen Freund, mit dem ihr hier seid, oder zum Storch oder zum Wolfgang. Irgendjemand, der so aussieht, als wenn er das gut könnte, so wie die Yvonne gerade. Und den dann bittet, eure Binden abzunehmen, euch die Leichentücher abzunehmen. Weil ihr jetzt nämlich dann nicht mehr tot seid, sondern wieder lebendig. Und dann könnt ihr wieder rumspringen und mit Jesus leben. Okay, möchte ich jetzt gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Gott, ich danke dir, dass du vor meinem Grab gestanden hast und geweint hast, weil ich tot war. Und das echt scheiße gefunden hast. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns so liebst wie mich, wie den Lazarus. Dass du jeden Menschen so liebst. Und dass du uns alle wieder lebendig machen willst. Dass du uns eine Chance zum Leben geben willst. Und dass wir nicht Opfer des Todes sein müssen, sondern dass wir echt lebendig sein können und dass wir mit dir zusammen sein können. Und wir wollen da heute Abend echt drauf antworten. Wir wollen sagen, ja, ich komme raus. Ich komme raus aus meinem Grab, aus meinem alten Leben, aus dem Tod. Ich komme raus aus allem, was irgendwie gewesen ist, aus allem, was mich tot gemacht hat, was mich kaputt gemacht hat, was mich runtergezogen hat. Und ich trete echt raus vor das Grab und ich lasse mich auswickeln. Ich lasse mich echt auswickeln. Ich lasse mein altes Leben abnehmen und abfallen. Und ich lege das echt ab. Und ich fange mit Jesus neu an. Jesus, danke, dass das möglich ist. Danke, dass du das kannst, dass du die Macht und die Kraft dazu hast. Und dass du das echt machen kannst. Amen.
Jesus, ich bitte dich, das ist echt für jeden von uns, Gott, ich bitte dich, dass du uns weiterhilfst, diese Binden abzunehmen. Oh Gott, wie du weißt, wie viel irgendwie noch vom alten Leben irgendwie auch an uns Christen dran ist, Herr, und wie viele Jahre das oft dauert, bis irgendwie Dinge dann geändert werden. Und ich bitte dich, dass du jetzt diesen Lobpreis hier benutzt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du diesen Raum hier völlig voll machst und dass du uns auch Binden abnimmst. Gut, wenn irgendjemand Gebet haben möchte beim Lobpreis, kommt ruhig nach vorne. Wir haben Leute hier, die gerne für euch beten werden, dass ihr weiter ausgewickelt werdet.